Indie Fagalfa, zurück. Fallen. Es kommt nie zu einer endgültigen Klarheit. Ja? Bei Hegel ist die Kunst die Sache der Vergangenheit, weil es durch seine Philosophie zu einer endgültigen Klärung gekommen ist. Aber für Heidegger kommt es nie zu endgültiger Klarheit, nie zu endgültiger Klärung, nie zu einem Abschluss eines Gedankenprozesses, nie zu einem Ergebnis irgendwelcher Art, in Gesundheit. Und das bedeutet, dass die Kunst weitergehen muss, ja kann und muss, weil dieser Schatten, ja, diese Lichtschattenspiel bleibt, weil die Schatten, die Nacht sozusagen, die sind nie aufgeklärt, können nicht aufgeklärt werden. Ja, die Nacht bleibt, die Schatten bleiben, die Ungewissheit der Verdacht bleibt. Und das bedeutet, dass die Kunst auch bleibt. Als das Materielle, als das Werk des Schattens. Schatten. Nun, damit bin ich am Ende meiner Darstellung von Heidegger. Ich möchte allerdings das Gesagte kommentieren, und zwar habe ich drei Kommentare im Sinn. Der erste Kommentar bezieht sich auf diesen Begriff des Streites oder des Kampfes. Und dieser Begriff des Kampfes oder des Streites ist ja zentral für diese Veranstaltung, ja? Das heißt die Problematik Ästhetik und Gewalt. Mit Hegel und allen anderen Repräsentanten der idealistischen Tradition haben wir geglaubt, zu einer Versöhnung der Gegensätze zu kommen. Ja? Ich war zu einer Versöhnung der Gegensätze, die uns erlauben würde, eine neutrale Position in jedem möglichen Konflikt anzunehmen. Ja? Das heißt, wenn ich ein Ereignis habe, wie ein Sportereignis, zum Beispiel ein Fußball. Dann gibt es zwei Kommanden, Mannschaften und es gibt ja auch ein Schiedsrichter oder mehrere. Und die sind zwar sozusagen auch am Ball, aber sie sind unbeteiligt, ja, sie sind neutral. Und hier diese neutrale Position gibt ihnen die Möglichkeiten auch zu wissen, wer gewonnen hat und wie und so weiter. Sie haben diesen Überblick. Die anderen nicht haben. Die anderen haben diesen Überblick nicht, weil sie verwickelt sind. Sie sind verwickelt in den Kampf, in der Fußball. Und der Philosoph hat sich immer gedacht und hat immer versucht, diese neutrale richterliche Position zu bekommen. Das heißt, eine neutrale Position zu finden, die ihm die Möglichkeit gibt, dem Kampf zu entgehen. Wenn der, das ist sozusagen für einen Philosophen, das ist fast ein Reflex, ja, fast ein natürlicher Reflex. Ja. Wenn man merkt, es gibt einen Kampf zwei Gegensätze und einer vertritt eine Position und andere vertritt andere Position, der Mensch mit einer philosophischen Begabung oder mit einem philosophischen Temperament wird sofort erkennbar, wenn er sagt, ja, jetzt muss man sich darüber nachdenken, wie man so eine Position einnimmt, die sozusagen die weder noch ist, ja, und sowohl wie auch, und die mir die Möglichkeit gibt, irgendwie eine Außenposition zu beziehen und von außen die Situation zu betrachten. Das ist sozusagen ein philosophischer Reflex. Und ein philosophischer Reflex wird in Frage gestellt durch die Art Philosophie, die wir jetzt diskutieren, inklusive von Heidegger, dadurch, dass man sagt, es gibt einen Kampf, den man nicht entgehen kann. Ja, das heißt, es gibt einen sportlichen Kampf, den kann man entgehen, es gibt einen Richter, aber es gibt so etwas, und das ist wirklich ein Vorbild für das alles. Es gibt einen totalen Krieg. Ein totaler Krieg, die Erfahrung eines totalen Krieges in Europa, im Ersten Weltkrieg und vor allem im Zweiten Weltkrieg. Das war die Erfahrung, die eine gewisse Art der Philosophie und der Philosophiekritik bestärkt hat. Das heißt, es gibt einen Krieg, einen totalen Krieg, dem man nicht entgehen kann. Wenn auch der Schiedsrichter so auftritt, wo die Mannschaften jetzt irgendwie zurückweisen will, dann muss er die beiden sozusagen, die beiden Mannschaften ansperren oder schießen. Er muss auch kämpfen. Das heißt, wir haben nicht einen Kampf im sportlichen Sinne des Wortes, sondern wir haben einen Krieg ohne Grenzen. Allerdings in diesem Krieg ohne Grenzen, in dem das Urteil keine Rolle spielt. Ein Urteil spielt keine Rolle, weil das ist ein Krieg, in dem man sich durchsetzen muss. Und durchsetzen kann man muss nur, wenn man schießt. Ja? Und nicht, wenn man redet. Ja? Das heißt, in einer Situation, in der die Neutralität machtlos ist oder gar unmöglich. Und nicht nur die Neutralität ist unmöglich, sondern auch die Möglichkeit, sozusagen auf einer oder anderen Seite dieses Kampfes zu sein, auch nicht gegeben. Ja, es handelt sich um einen Kampf, der sozusagen durch den Einzelnen hindurchzieht. Ja, es ist ein Kampf, in dem einer sich befindet, von dem aber man keinen Überblick hat, dermaßen, dass man sagen könnte, ich bin auf der Seite und nicht auf jener Seite. Ja, man kann sozusagen die Frontlinie kann man nicht erkennen. Ja. Um die Frontlinie zu erkennen, muss man sozusagen einen Blick von oben haben. Und ein Mensch im Krieg, der weiß nicht, auf welche Seite es ist und auf welche Seite der Frontlinie, auf welche Seite dieses Risses. Ja. Dieses Riss geht im Grunde durch ihn hindurch. Durch seine imminente Welt. Allerdings ist es ein totaler Krieg ist auch der Krieg, in dem die Frage nach der Versöhnung der Gegensätze oder der Transzendierung der Gegensätze sich gewissermaßen nicht mehr stellt. Weil dieser Kampf oder dieser Krieg vereinen diese Gegensätze immer schon. Ja, ich habe schon einmal zitiert diese Stelle, die wirklich sehr charakteristisch ist von Ernst Jünger, glaube ich, habe ich zitiert, aber zitiere noch einmal, in der Nacht durch das Feld geht, auf dem dann am Tage gekämpft wurde zwischen den Franzosen und Deutschen im Ersten Weltkrieg und in einen Sumpf gerät und bei dem Mondlicht erkennt er, dass dieser Sumpf besteht aus verwesenen Körpern von Franzosen und Deutschen, die sich vermischt haben. Und dann sagt er, das ist die wahre Völkerfreundschaft sozusagen. Ja, das ist die Frage, wahre Vereinigung. Beide Völker. Es handelt sich also darum, dass wir im Kampf ohne Versöhnung und ohne Transzendenz eine Einheit der kämpfenden Gegensätze in diesem Kampf immer schon erreichen. Und das ist etwas, was eben für Heidegger eine zentrale Rolle spielt. Indem ich mich, wie er an einer anderen Seite, an einer anderen Stelle sagt, für das Sein engagiere oder für das Leben engagiere, indem ich mich in das Leben involvieren lasse, trete ich in einen Kampf, ich trete in ein Geschehen, das ich allerdings nicht überblicken kann. Den ich nicht kontrollieren kann, von dem ich auch nicht sagen kann, auf welcher Seite ich bin, auch nicht sagen kann, was das wird verstellt und was wird gezahlt, sondern ich bin in diesem Geschehen, in diesem Ereignis, ja, ich bin einfach da und muss ja schnell reagieren. Ja, das ist wie sozusagen eine Situation, auch eine filmische Situation vielleicht. Ja? Das ist wie Spielberg-Filme, wie diese Indiana Jones-Situation. Ja? Das heißt, Indiana Jones-Filme sind interessant und mythisch. Warum? Deswegen ist er auch heiligenmäßig, ja? Weil bei Indiana Jones nie ein Moment eintritt, dass er über die neue Gefahr nachdenken kann. Ja, die Zeit ist einfach nicht da. Ja? Er kommt von einer Gefahr zu einer anderen und er reagiert früher, als er überhaupt nachdenkt. Und das ist ja, das ist eben etwas, was Heidegger im Grunde thematisiert. Das ist Indiana Jones Philosophie. Es handelt sich darum, dass wir dermaßen, und zwar auf einer wesentlichen Ebene, dermaßen exponiert sind und immer schon involviert sind in ein Geschehen, wenn wir leben, dass wir im Wesentlichen nie die Zeit haben, nachzudenken. Unsere Reaktionen kommen früher, schneller, unsere Exponiertheit kommt früher als die Reflexion darin. Und wir können zwar reflektieren, wir können zwar darüber weiter nachdenken, aber es ist immer zu spät. Es ist immer Nachdenken, ja, das immer später kommt. Wir haben auch im Rahmen dieses Seminars, aber auch sonst wie, thematisiert unterschiedliche Autoren mit dieser Idee des Urkampfes sich beschäftigen. Ja? Das ist Marx, das ist der Kampf. Zwei Klassen, die durch die ganze Geschichte hindurchgehen. Und wo auch jeder in einer zweideutigen Position ist, ist Ausbeute und Ausgebeutung gleichzeitig. Also dieser Kampf geht auch durch den Einzelnen hindurch. Es ist sicherlich ein Rassenkampf, ja, im Sinne der sozialistischen Ideologie. Es ist ein Kampf im Sakralen, ja, von Bataille, Caillois und anderen thematisiert, das heißt Synchronisierung aller historischen Periode im Ausbruch eines absoluten Präsenz, eines absoluten Kampfes hier, jetzt und so weiter. Es gibt also viele, und es gibt sicherlich einen Kampf zwischen Bewusstsein und Unbewussten, ja, Freud. Ja, über Ich und das Unbewusste, das Es, das libidinöse Kräfte auf der einen Seite und Kräfte der sozialen Frustration auf der anderen Seite und das Ich im Grunde als Ort, an dem diese Kräfte spielen, an diesem diesen Kampf stattfindet und ausgetragen wird. Das heißt, wir haben viele Visionen dieser Kraft, dieses Kampfes, auch Nietzscheanische, zwischen Aktion und Reaktion und Kräfte, zwischen blonden Bestien und Apparenten der Blonde. Und das ist alles ungefähr das, was Heidegger sagt. Heidegger sagt, das alles und plus noch etwas. Nämlich, dass die Benennung dieses Kampfes eine gewisse Entschärfung bedeutet. Und das heißt, wenn ich sage, dieser totale Krieg und dieses totale, alles durchziehende Kampf, ist der Kampf, ist der Rassenkampf, ja, wie es eigentlich in der Situation war, also geschrieben hat, in diesem Text 36. Oder das ist ein Klassenkampf, oder es ist ein Kampf zwischen Bewussten und Bewussten. So. Dann ist es immer eine Bestimmung dieses Kampfes. Und die Frage ist, aus welcher Position heraus ich diesen Kampf bestimme und warum sage ich, und was gibt mir die Möglichkeit zu sagen, es ist Kampf zwischen dem und dem, ja, zwischen dem und jenem. Warum zwischen Klasse, warum zwischen Rasse, warum zwischen Bewussten und Bewussten, warum zwischen Aktion und Reaktion und so weiter. Warum weiß ich das überhaupt? Ja? Ich kann das nur wissen, wenn ich eine neutrale Position errunge. Dann kann ich sozusagen diesen Kampf überblicken und sagen, wenn ich diesen Kampf auch nicht schlichten kann. Ich kann zumindest sagen, es ist Kampf zwischen dem und jenem. Und bei Heidegger ist das Sein dermaßen ein Kampf, dass man das nicht sagen kann. Ja, es ist einfach ein Kampf. Ja, es ist ein schlichtes Rein. Ich trete in diesen Kampf hinein, ich bin involviert und ich weiß eigentlich nicht, was es für ein Kampf ist und wer da kämpft. Dieser Kampf zeigt mir sich und zeigt mir sich gleichzeitig nicht. Zeigt mir zum Teil, was passiert zum Teil, dann zieht sich mein Überblick. Es ist wirklich eine Indiana-Jones-Situation, wo er nie eigentlich weiß, wer angreift, aus welcher Seite. Er weiß, dass es etwas passiert, aber was passiert ist, das weiß er nicht und kann nicht wissen, weil es einfach zu schnell ist. Das ist Dokumentar Nummer 1. Ja? Das ist sozusagen, ich wollte die Verbindung herstellen zwischen diesem Text und dem Thema des Seminars insgesamt. Jetzt Kommentar Nummer 2. Es handelt sich um die Auseinandersetzung mit den zwei Schulen, abgebildet oder präsentiert von Van Gogh. Wir werden noch eingehend im nächsten Semester bei der Vorsitzung dieses Seminars mit diesen zwei Schulen uns beschäftigen. Jetzt möchte ich nur skizzieren die weitere Route. Nämlich in den 60er Jahren gab es einen Text von Maya Shapira, der diese Stelle kommentiert hat und gezeigt hat, dass das die Schuhe sind von Van Gogh selbst und nicht von dieser Bäuerin, die angeblich durch die Felder geht. Und dann hat er weiter gesagt, dass im Grunde die Untersuchung der europäischen Malerei, Tradition zeigt, dass wenn man Naturmord im weitesten Sinne des Wortes malt, dann malt man nur sozusagen das eigene. In diesem Sinne, ist, wenn es eine Bäuerin ist, dann ist es der Heilige sozusagen. Das heißt, diese Bäuerin, die durch die Welt geht, das ist der Heilige selbst. Wenn schon. Ja, dann die Frage ist, warum ist er weiblich? Das ist auch nicht interessant. Warum bäuerlich ist es klar? Überhaupt die Funktion des Autoporträts. Überhaupt die Frage, die auch Shapira stellt, warum dann diese Schuhe abbilden und nicht bloß ausstellen. Und dann nimmt Derrida diesen Text von Shapira als Ausgangspunkt für seine Untersuchung über die La Verità della Pensione, die Wahrheit in der Malerei, indem er zeigt, dass sowohl Heidegger wie auch Shapira die falsche Frage stellen, wem gehören die Schuhe. Ja. Indem sie eine Biografie dieser Schuhe zuschreiben, unterwerfen sie einer humanistischen, hermeneutischen Tradition, die immer die Frage stellt, wie sah dieses Ding aus, wenn dieses Ding, also als dieses Ding immer noch lebendig war und nicht tot wie jetzt. Und für Derrida, wie wir wissen, auch die toten Dinge sind interessant. Also da ist sozusagen gerade die interessante Frage, warum diese Schuhe so tot sind. Und sozusagen nicht gestellt. Und so geht es weiter. Das heißt, diese Geschichte mit den Schuhen wird uns noch eine Weile beschäftigen. Und der dritte Kommentar, das war Ausblick auf das, was kommt. Und der dritte Kommentar bezieht sich auf was ganz anderes. Nämlich auf eine mögliche Zugang zu einer Kritik dessen, was Heidegger hier entwirft. Nämlich Heidegger steht in diesem Buch in einer gewissen Tradition, die wirklich so weit erreicht, dass man so schwer einschätzen kann, ja, wie weit. Es handelt sich darum, dass man das Bild, das von einem Künstler gemacht wird, begreift, rezipiert als Produkt seines Sehens. Das heißt, der Künstler sieht etwas und dann bildet das, was er sieht, ab. Nun kann das sein, die Wirklichkeit sozusagen, die positive Wirklichkeit, das kann sein, der Gott, ja, das Göttliche, das kann sein, der Symbolismus, religiöser Symbolismus, das kann sein, die Vision von denen, jenen und so weiter. Das heißt, das kann sein, alles Mögliche. Aber Die Kunstrezeption entwickelt sich in dieser Tradition, sich zu fragen, was hat der Künstler gesehen, dass er das, was er gesehen hat, so gezeigt hat. Und sein Heidegger reagiert auf diese Frage im Grunde. Ja? Das heißt, er sagt, der Künstler hat diesen Kampf zwischen Licht und Schatten, zwischen Lichtung und Materialität gesehen. Und das hat er gezeigt, weil er das gesehen hat. Ja? Und so wie es ihm das gesehen hat. Was ist die Kunst? Die Kunst ist etwas, allerdings nicht das, was man gesehen hat, sondern was man gezeigt hat. Wenn wir Bilder produzieren, dann produzieren wir die Bilder, die wir den anderen zeigen. Ja, die Bilder, die wir schaffen, sind bestimmt für den Blick des anderen und nicht für den eigenen Blick. Wenn wir generell die Frage stellen, warum Kunst, ja, dann die Antwort durch das Sehen ist ein problematisches Antwort, weil die Kunst scheint dann auf eine gewisse tiefere Stufe der Reflexion dafür überflüssig zu sein. Wir sehen sozusagen genug Bilder, ja, jeglicher Art. Es fragt sich, wozu diese Bilder überhaupt vermehren. Und was macht das für einen Sinn? Wozu die Bilder zeigen, ja, wenn es genug Bilder sind? Ich möchte aber darauf aufmerksam machen, dass es doch einen Ort gibt, es gibt also eine Lücke in der visuellen Wirklichkeit, visuell erfassbaren Wirklichkeit. Und diese Lücke sind selbstverständlich wir selbst. Ja, es gibt etwas, was wir nicht sehen, und zwar strukturell nicht sehen, das, wir sehen uns nicht. Und ich würde vermuten, dass es gerade der Ort ist, wo wir die Bilder produzieren. Das heißt, wir produzieren die Bilder von uns für die anderen. Ja? Wir zeigen uns den anderen und anstelle dieser Lücke, die wir sonst nicht füllen können. Die Bilder haben nur den Sinn, wenn sie uns als eine Visitenkarte sozusagen dienen. Ja. Und dann, beginnt mit einer rituellen Bemalung des Körpers, ja, und was auch immer. Und bis heute hat der Mensch immer durch den Selbstteilung sozusagen sich den anderen präsentieren. Und jeder Kunst beginnt mit der Mode, oder ich fand, ja, jeder Kunst beginnt mit Kleidung. Jeder Kunst beginnt mit dem Make-up und ist eine Erweiterung des Make-ups und der Kleidung. Das heißt, jeder Kunst ist letztendlich eine spezifische Art der Selbstpräsentation für den eigenen Blick, vor allem für den eigenen Blick. Weil wir uns nicht sehen. Wir machen Bilder von sich selbst für uns selbst. Aber dann auch gleichzeitig von der anderen. Und zwar auf der gleichen Ebene. Die Bilder, die wir uns zeigen, zeigen wir auf der anderen. Oder die Bilder, die wir uns anderen zeigen, zeigen wir auf uns. Das heißt, wir können überhaupt die Kunst sozusagen annähern, nicht aus der Perspektive des Sehens und Abbildens dessen, was man sieht, in welchem Sinne auch immer, sondern aus der Perspektive des Zeigens, und zwar Zeigens von etwas, dem kein Sehen vorausgeht. Ja, das heißt, wir zeigen uns gerade, weil wir uns nicht sehen, deswegen zeigen wir uns. Ja, wir kompensieren durch das Zeigen die ursprüngliche Unsichtbarkeit. Dort, wo die Sichtbarkeit immer schon da ist, dort scheint die Kunst doch überflüssig zu sein. Und im Grunde ist es nichts anderes als das, was Heidegger sagt. Allerdings Bei Heidegger, und das ist sozusagen ein Gewinn und Verlust, würde ich sagen, gleichzeitig seiner Arbeit. Auf der anderen Seite die eigentliche Sprengkraft der Arbeit, die sich noch nicht entfaltet hat, finde ich, in der Reflexion und Akzeption. Die eigentliche Sprengkraft besteht darin, dass die Aufmerksamkeit tatsächlich verlagert wird vom Sehen zum Zeigen. Allerdings das Subjekt dieses Zeigen ist allein das Sein. Das Sein zeigt sich uns und wir wiederholen dieses Zeigen in unseren Bildern. Dann sind diese Bilder wesentlich. Das Sein zeigt sich uns und es zeigt sich uns gerade, weil es sozusagen unsichtbar ist, weil es verborgen ist, weil es unwahr ist. Weil es verborgen ist, zeigt es uns Sichtbarkeit und diese Sichtbarkeit in der Sichtbarkeit, in der Lichtung und diese Lichtung werden wir wiederholen. Deswegen gibt es bei Heidegger nur einen Künstler, das ist das Sein selbst. Bei allen anderen sind nur Rezipienten, entweder gute Rezipienten oder schlechte Rezipienten. Das Privileg des Zeigens hat allein das Sein. Und dadurch, dass das Sein sich zeigt uns und zeigt uns gerade, weil das Sein nichts Visuelles ist, das Sein die Verwerbung ist, das Dunkle ist, zeigt uns seine sichtbare Seite. Und diese sichtbare Seite wird von uns wahrgenommen und dann weiter sozusagen gereicht. Ja, der Künstler ist sozusagen der bessere Rezipient, der andere Rezipienten ermöglicht, das Sein anzunehmen. Das ist sicherlich die platonische Figur. Ja? Der Philosoph oder der Künstler ist derjenige, der die Sonne, der fähig ist, die Sonne anzuschauen und dann andere, die nicht solche Augen haben wie er, nicht solchen Willen, zu diesem Sonne zu führen. Nun ist das Sein in diesem Falle bei Heidegger nicht die Sonne, nicht die ursprüngliche Sonne, sondern eine ursprüngliche Dunkelheit, ja, eine Dunkelkammer, die aber ständig sozusagen Bilder wirft, die ständig sich zeigt nach außen, ein Blackbox, ja, das sich nach außen ständig zeigt, und der Künstler oder der Philosoph ist derjenige, der sozusagen als Erster die Message von diesem Blackbox auffängt und andere übermittelt. Warum aber allein das Sein? Ja, und wir wissen aus der Geschichte der Philosophie und des Denkens, dass wenn jemand oder etwas irgendwelche Vorrechte bekommt, dann im Laufe der demokratischen liberalen Entwicklung folgen alle die gleichen Rechte. Wenn also das Sein sich zeigen kann, warum können wir uns nicht zeigen? Warum kann sich das alles sich nicht zeigen? Warum können wir das nicht? Und ich würde sagen, wir tun das eben, indem wir, wie gesagt, die Bilder unserer selbst dort herstellen, wo es keine Bilder gibt. Und dadurch, dass wir diese Bilder herstellen, verwandeln wir uns oder definieren wir uns als diese Blackbox. Ja, das heißt, die Sichtbarmachung für die anderen oder für sich selbst ist gleichzeitig eine Unsichtbarmachung, ein Schutz. Es gibt bei Lacan sehr schöne Texte über die Schutzfunktion der Bilder. Also die Bemalung, der Schutz durch die Bilder, die wir produzieren, die geben uns die Möglichkeit, ein Rätsel zu werden oder ein Geheimnis zu werden, dort, wo wir keinen Sinn dadurch werden. Nachdem ich das alles gesagt habe, werden Sie sich nicht wundern, dass im nächsten Semester ist außer der Fortsetzung dieses Seminars Lacan. Und zwar Lacans Theorie des Visuellen, weil ich meine, dass Lacan eine gute Möglichkeit bietet, nicht nur den eigenen Blick, sondern den Blick des anderen. Nicht der andere für uns, sondern uns für den anderen. Also diese Figur zu thematisieren, die sonst eigentlich zu kurz kommt. Das ist im Wesentlichen das, was ich sagen wollte. Wir haben noch 5 Minuten. Und wenn Sie irgendwelche Verständnisfragen haben, dann würde ich Sie gerne beantworten. Ansonsten besprechen wir alles im Kolloquium. Okay, dann machen wir jetzt.